Die schönsten Podcast-Zuhörerinnen der Welt sind erwiesenermaßen WIMAF-Zuhörerinnen. Das hat eine Studie ergeben, die jüngst veröffentlicht wurde und die für großes Aufsehen in der Podcast-Welt gesorgt hat. Viele von euch werden das nicht mitbekommen haben, weil ihr keine Business Insider seid, aber hiermit habt ihr nun diesen kleinen Einblick bekommen und vielleicht wird es den einen oder die andere freuen, denn WIMAF-Zuhörerinnen, das seid ihr, liebe Menschen an den Podcast-Empfangsgeräten da draußen. Und es ist wieder soweit. Hier ist eine neue Folge eures Lieblingspodcasts, der euch zu schönen Menschen macht und uns zur Hälfte zu traurigen Menschen und zur anderen Hälfte zu sehr glücklichen Menschen. Die glückliche Hälfte hört ihr gerade. Die traurige Hälfte stelle ich euch nun vor, denn mag sie auch für diese Episoden traurig sein, so ist sie doch ein wahrer Sonnenschein. Sie ist das Licht meines Lebens. Sie ist ein strahlender Komet am Horizont, der auf diese Erde niederschlägt, alles zerstört, nur damit danach alles besser wird und endlich ein Leben in Glück und Frieden möglich ist, so wie für mich jeden Tag, wenn ich neben mir aufwache. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Hast du extra ein Kometengesicht aufgesetzt?
Ja, das ist der fröhliche Kometengesicht.
Es gibt übrigens auch ein sehr lustiges Lied, das heißt, glaube ich, Der Komet kommt, auf dem neuen Helge Schneider Album, das letzten Freitag für mich überraschend veröffentlicht wurde. Und das ist sehr, sehr lustig. So viel nur dazu.
Danke für die wirklich umfangreiche Rezension, mit der wir alle sehr viel anfangen können.
Ja, es ist noch nicht,
du hast genug gesagt.
Rezensionswürdig genug, weil ich habe es noch nicht oft genug gehört oder Verstehe. Auch noch gar nicht durchgehört, aber was ich bislang hörte, hat mir schon sehr gut gefallen.
Vielleicht als Kolumne in der nächsten JWD?
Na, da ist es vielleicht zu...
Lass es uns aussprechen, intellektuell.
Nee, in der JWD rezensiere ich ja Platten, da ist die Idee, dass das so unentdeckte Juwele sind. Und obwohl ich auch schon mal MGMT und Phoenix hatte, aber auch wirklich Platten, die keiner mehr beachtet hat von denen. Und Helge ist ja kein unentdecktes Juwel. Helge, wissen wir, liefert immer ab. So, kommen wir aber von der wunderbaren Welt der Musikkritik zur noch wunderbaren Welt der Fernsehserien, ich möchte sagen Lobpreisung. Zumindest auf dieser Hälfte des Tisches. Denn es ist wieder soweit. Heute gibt es eine neue Folge. Meine Freundin hasst aus völlig unerklärlichen Gründen die Lindenstraße.
Oh, so viele Erklärungen habe ich da parat.
Und mit meine Freundin ist Maria Lorenz gemeint. Dass ich heute immer deinen ganzen Namen sage, ne?
Ja, sehr, sehr lieb. Auch förmlich. Ich finde auch gut, dass wir hier im Laufe dieses Podcasts immer förmlicher werden.
Ja.
Und ich hasse die Lindenstraße.
Ach Gott, Gott sei Dank hast du nicht dich gesagt.
Nein, dich liebe ich. Du hast ja vorhin gepostet, dass wir heute später dran sind.
Ja.
Und es gab viel Verständnis.
Ja.
Aber ich finde es so lustig, dass auch einige, und ich kann nicht von der Hand weisen, dass es naheliegend ist, vermutet haben, dass es daran liegt, dass ich wieder bis zur letzten Minute aufschiebe. Ist es aber nicht.
Nee, ist es nicht. Aber
es ist einfach zu 1000% deine Schuld gewesen.
Ich musste arbeiten.
Ja, ich weiß.
Ich musste weg.
Aber das ist hier auch Arbeit. Weißt du, die Hörer und ich, wir treffen uns hier regelmäßig, finden uns zusammen.
Das stimmt.
Leiten uns durch diese Serie.
Mhm.
Und du sagst, was ist es für dich denn jetzt? Ein Hobby?
Aha. Wir reden über die Folgen 25 und 26 heute, glaube ich.
Keine Ahnung, ist mir egal, erschieß mich.
27 und 28 habe ich aufgeschrieben. Und wie du schon guckst, wie du schon die Augen zumachst.
Ich habe so keinen Bock.
Du machst so aggressiv die Augen zu.
Ja.
Das denke ich auch nachts.
Das hört man immer laut, ne? Oh, jetzt schläft sie wieder. Jetzt wissen wir es alle.
Klapp sind sie zu. Ja.
Klapp.
Ich mach da immer
so
von auf.
So, das ist das Geräusch. Klapp. Nicht einfach klapp.
Nee. Ja, ich meine ja.
Soll ich nochmal?
Ja, mach nochmal.
Klapp.
Wie du dabei guckst, wenn du das sagst. So machst du es so.
Ja, ich weiß. Ja, Weil sonst kann ich das Geräusch nicht authentisch auslösen.
Klar, verstehe ich. Verstehe ich klipp und klar.
Klipp und klapp.
Die Ritter des Rechts, oder?
Ja. die Nacht durchflattern?
Was?
Die erste Folge heißt Geld.
Und zwar sehr weit auseinandergeschrieben.
Ja, weil das ist sonst wahrscheinlich komischer aus dem Bildschirm.
Aber warum? Das ist einfach ein kleines Wort. Aber die haben dann irgendwie für den Titelscreen die Buchstaben so ganz weit auseinandergezerrt. Das ist eigentlich heißt die Folge GELD.
Aber leider habe ich auch wieder keins bekommen für meine Schmerzen.
Du hast bei der Folge, glaube ich, das Featuring vergessen.
Ich bei der zweiten
auch. Achso.
Ich habe bei beiden Folgen kein Featuring.
Ja.
Und ich habe auch zu beiden Folgen relativ wenig aufgeschrieben, weil ich fand nicht so viele aufschreibenswürdige Sachen gab.
Ja.
Aber ich war heute früh auch schlecht drauf. Was vielleicht daran liegt, dass ich die Lindenstraße gucken musste.
Also ein Catch-22. Ich fand, dass es sind so Rampenfolgen. Also sie sind beide,
beides
nicht so Knaller, aber beide sorgen, also man merkt bei beiden, da wird jetzt angemeldet.
Stimmt, es wird ganz viel angemeldet, aber es passiert nichts, ne? Ja. Also die Hochzeitssache wird über 2 Wochen angemeldet, dass der Sohn von dem Arzt irgendwas Komisches macht, wird angemeldet. Ja. Henny und Franz, da knallt es irgendwie demnächst, aber es ist alles nur so, es wird alles nur so aufgebaut.
Genau.
Und ich dachte so die ganze Zeit, was denn jetzt? Und wir vermissen, und damit meine ich immer happy.
Du brauchst es gar nicht erklären. Sprich einfach weiter.
Die Beimers sind lange nicht. Die waren auch in den letzten beiden Folgen nicht dabei.
Mhm, das stimmt. Wahrscheinlich hatten die da gerade Urlaub in der Produktion oder so.
Meinst du, dass die in der Produktion immer vergessen haben, dass es nicht wirklich eine Familie ist und denen deswegen immer zusammen Urlaub geben, damit sie gemeinsam wegfahren können?
Nee, aber was bringt es denn, eine halbe Familie zu erzählen? Also wenn die Hälfte nicht da ist, kannst du ja die Familie nicht erzählen.
Ja, danke, dass du mir das erklärt hast, weil ich habe das extrem ernst gemeint.
Das ist ja geil, wenn Helga und Klausi im Urlaub sind und dann in der Folge dann immer so, man immer so Hans und so das halbe Zimmer sieht. Und er immer so ins Nichts ruft und dann immer schnell weggeschnitten wird, bevor Helga antworten würde.
Würde uns zu 1000% nicht auffallen.
Nee, bestimmt nicht.
Weil es eine sehr, sehr gute Serie ist.
Geld heißt also die erste Folge, die damit losgeht, dass Gabi, muss man jetzt mal sagen, also bei aller Liebe, aber Gabi sucks ass.
Ja, aber auch weil ja Benno ass sackt.
Ja, aber Benno ist ja irgendwie, Benno hat ja einen Fehler gemacht und sich dafür entschuldigt.
Aber der Fehler ist halt krass. Er hat einfach ihr Geld genommen, komplett ihr Geld und ohne zu fragen in ein altes, heruntergekommenes Haus gesteckt. Nicht nur ohne zu fragen, sondern auch, sie hat gesagt, sie will es nicht. Und er hat ihr beides Geld genommen und hat es da reingesteckt. Das ist nicht okay. Da wäre ich auch eine Weile sauer.
Ja. Aber sie ist ja so sauer, dass sie sich ja, sie in eine
halt
andere
ekelig.
Affäre
Ja, also
stürzt.
diese Affärensache, die nervt halt total.
Und sie ist aber so, sie ist so verliebter Teenie-mäßig, das nervt so kolossal, weil am Anfang der Folge hängt da irgendeine Notiz am Spiegel, Phil Segers bleibt nochmal eine Woche weg.
Ja, weil Phil Segers auch die Faxendicke hat.
Ja. Und sie ist so, oh Gott, er ist weg, und hat sich auch so wenig unter Kontrolle, dass sie das dann auch so laut sagt.
Aber keiner hat sich unter Kontrolle. Auch schon alles, was, wie heißt die den alten Mann da heiraten will? Meister
Bertha,
Eder, genau.
Bertha Griese, also noch nicht Griese, Bertha Nolte.
Bertha Nolte, in jeder Szene, egal worum es geht, macht sie die ganze Zeit Gesichtsausdrücke, als würde sie in einem Shakespeare'schen Drama sein.
Ja, aber das
sein.
Ist ja immer so ein bisschen Berthas Ding. Das wird sich auch nicht ändern. Das ist ja so ihr Way of Acting. Aber es ist irgendwie uncool, wie Gabi, Benno die ganze Zeit so, auch so diese Phil Segers-Sache, dass sie so da ihre Zukunft drin sieht. Ist so bescheuert und
zumal
so.
Zumal ja auch der Phil ihr auch schon mehrere Mal gesagt hat, dass das,
genau.
Dass sie sich das abschminken kann, ja, oder?
Genau. Und da ist sie dann am Morgen, sagt sie so, ach ja, der feine Herr Segers, sagt sie so für sich alleine. Und dann steht halt Benno im Zimmer und sagt so, wie, was ist denn mit dem? Und das ist halt so, okay, schlauer Move, Gabi. Und dann sagt sie ihm, ja, der verspätet sich, der muss mir noch Miete zahlen, keine Ahnung.
Ich hab als nächste Notiz, normalerweise ist ja so, dass wir gucken und sofort aufnehmen, deswegen weiß ich dann immer noch alles.
Ja.
Jetzt sind ein paar Stunden dazwischen. Meine nächste Notiz ist die Stimmung in der Küche.
Zwischen Gabi und
nee,
Benno?
Nee, weil das ist, die erste Notiz ist schon Gabi und Benno. Ist eine Menge in der Küche, glaube ich, diesmal. Aber kann es sein, dass dann sofort Herr Griese und Bertha kamen?
Ach so. Nee, noch nicht. Weil vorher sehen wir noch kurz, wie sich Henny um Maike kümmert. Maike ist das Schokoladenmädchen, das immer Schokolade im Briefkasten gebunkert hatte. Die Tochter von Henny. Und ja. Die hat wohl Fieber. Also sie sagt, sie hätte Fieber.
Sie faked, genau. Sie faked Fieber.
Man sieht, wie sie so das
haben wir alle gemacht. Reibt. Ich hatte immer so 5000 Grad dann. Total realistisch.
Du hast es so heiß gerieben, dass es 5000 ja, Grad angezeigt hat.
Ja, ich hatte ein Lava im Zimmer dann.
Zwischen deinen Fingern, oder?
Ja.
Aber zeigt es ein Thermometer 5000 Grad an?
Ja. Man muss deswegen, man kann so alte Thermometer nur mit einem ganz spitzen Auge angucken, weil die Anzeige so groß ist, dass es bis 5000 geht.
Aha.
Und alles dann natürlich diese 40, 39, 38 Grad muss man dann nur ganz klein unten drauf gezeichnet, muss man einfach sehr, sehr genau gucken.
Dafür braucht man ein spitzes Auge.
Ja.
Verstehe. Auf jeden Fall faked sie es und es wird ihr auch geglaubt und so. Und das fand ich ein bisschen seltsam, dass, ich meine, sie hat Fieber und das ist ja auch, ich meine, kein Beinbruch, Fieber ist ja auch normal. Also sie hat 39 Grad.
Ja, dann sie hat erhöhte Temperatur.
Weswegen sie dann auch Dr. Dressler ruft, dass der vorbeikommen soll. Und ich fand es irgendwie komisch, dass Henny sich jetzt plötzlich so sehr um Maike kümmert, weil Maike war ihr immer ein bisschen egal.
Ja, ich glaube, man will uns mit dieser Szene auch zeigen, dass es eben nicht so ist. Also, weil, dass sie schon auch ihr an beiden Kindern was liegt, an ihren beiden Töchtern.
Ja.
Sie hat halt mehr mit der größeren Töchter gemeint, Töchter.
Ja.
Aber ich glaube, sie mag schon beide Kinder.
Na, das fand ich aber irgendwie komisch, dass jetzt plötzlich mal so auf sie Gier Award oder was. Da gibt es eh noch ein paar Szenen mit Henny, wo sie den verdient hätte, über die wir noch
sprechen. Sie will ja eigentlich nur, dass Franz einfach jetzt fährt, damit sie rummachen kann.
Ja. Auf jeden Fall sind wir danach dann wieder in der WG-Küche, wo immer noch irgendwie Benno und Gabi so ein bisschen zanken und dann kommen die Grieses, also beziehungsweise die zukünftigen Grieses, jetzt noch das Paar Nolte Griese.
Ich finde es so wichtig, dass du das immer so genau so erklärst und in der Länge.
Ja, die kommen jetzt vorbei mit einem großen Karton und sagen, wir hätten eine Frage.
Ja, aber beide tun so, als würden sie die jetzt fragen, was Ernstes oder was irgendwie Gewicht hat. Wie sie sich dann so beide super ernsthaft an den Küchentisch setzen.
Wir wollten fragen, ob er mal mit uns in den Swingerclub geht.
Ja, sowas.
Ja.
Aber nüscht.
Aber nichts ist.
Aber trotzdem, die Frage, die sie dann stellen, ist völlig trivial. Also kann niemanden verletzen.
Ja.
Sie stellen sie trotzdem sehr dramatisch und kriegen auch eine sehr dramatische Antwort.
Sie macht nämlich den Karton auf und sagt, das ist das Hochzeitskleid ihrer Mutter, das ist noch super erhalten. Sie möchte das gerne tragen, wenn Bertha Gottlieb heiratet. Aber es ist natürlich zu groß und es müsste geändert werden. Also es müsste enger gemacht werden. Und sie wollte mal Gabi fragen, ob sie das machen könnte, denn sie sei ja gelernte Schneiderin. Und ob sie das nicht für sie machen könnte.
Ja.
Und dann sagt Gabi, ich bin aber Näherin.
Nee, sie sagt auch Näherin.
Bertha sagt auch Näherin? Ja. Ah, ja.
Gabi sagt dann nur, ich nähe ja nur Ärmel an in der Fabrik.
Genau, weil Gabi ja so ein Fließbandmädchen ist und sagt dann.
Und vor allen Dingen aber erst, woher wissen sie das?
Ja, das ist auch komisch, stimmt.
Und das fand ich halt so komisch, weil ich denke, okay, das ist jetzt ein Geheimnis gewesen oder was?
Stimmt. Genau so sagt sie das.
Sie fragt sie das halt so wie, so nach dem Motto, das kann sie ja gar nicht wissen, irgendwer muss sich verplappert haben.
Ja, ja. Okay. Welches Schwein hat schon wieder erzählt, dass ich Näherin bin?
Sie haben ja auch blonde Haare. Woher wissen Sie das? Weil ich Augen habe. Wer hat Ihnen diese Augen gegeben? Und das meine ich halt, alle reden die ganze Zeit so, als wäre Kalter Krieg und als wären alle Amerika und Russland.
Ja.
Die ganze so, über jedes Thema wird immer so ganz so auf Hab 8. Ich meine, es macht halt auch wie immer die Musik und die Beleuchtung.
Mhm.
Aber ganz viel ist wieder so, man denkt, eigentlich wäre so eine Szene so, hey, wir haben gehört, dass du nähst. Hier ist irgendwie mein altes Brotlet, das finde ich ganz schön. Da irgendwie ist von meiner Mama. Ich würde es gerne benutzen. Kannst du das vielleicht ein bisschen umnähen und so? Mhm. Ja klar, gucke ich mal, kostet ein bisschen was und so. Einigen wir uns schon, kümmere ich mich drum. So wäre so eine Szene im realen Leben.
Ja.
Und hier ist es aber, dieses Kleid von meiner Mutter hat mir viel bedeutet. Es ist noch sehr gut erhalten. Und ich habe gehört, Sie sind Näherin. Woher wissen Sie das?
Das kannst du nicht wissen, weil du noch ein bisschen, weil du ein bisschen jünger bist als ich. Aber so haben wir in den 80ern miteinander gesprochen. Das ist eine völlig korrekte Abbildung der Realität, was man in der Lindenstraße sieht.
Das ist was, was ich mich so viel frage, ob in den 80er Jahren die Leute sagten, toll, da werden wir abgebildet. So sprechen wir und vor allen Dingen, so reagieren wir auf Dinge und jeder Mensch ist der schlimmste Mensch der Welt.
Die Leute haben ja damals empört beim WDR angerufen und haben gesagt, warum zeigen Sie uns eine Dokumentationsserie?
Ich bin so froh, dass ich zu der Zeit nicht erwachsen war.
So, also auf jeden Fall wird da dieser, wird diese Brautkleidsache irgendwie geklärt. Offensichtlich sagt dann Gabi doch zu oder irgendwie macht es dann doch. Also die Grise lässt das Kleid auf jeden Fall da.
Ja, aber jetzt lass uns auch nicht jede Miniszene erzählen.
Nee, okay, Maria.
Du weißt, ich hasse
dich,
diese Serie.
Beruhige ich mich. Es gibt dann so eine, es gibt dann so eine seltsame, bei Klings gibt es so einen komischen Frühstückskrieg.
Ja, das fand ich so ganz interessant. Also Else Kling und ihr Mann, Herbert Kling, keine Ahnung, sitzen zusammen und
Egon.
Und er macht jetzt plötzlich so einen auf, so jetzt reicht's. Du,
Egon?
Du machst jetzt einfach nicht mehr alles, was du willst. Du hörst jetzt mal auf, so eine fiese Funz zu sein und jetzt reißt du dich mal ein bisschen zusammen. Ab heute gibt's hier mal ein bisschen Gegenwind und es ist mir jetzt nicht mehr egal. Und sie sagt, solange du raus, mache ich, was ich will. Und dann sagt er, nee, du hörst jetzt einfach mal auf mich. Und dann sagt, okay, dann ich höre auf dich, wenn du mir die Schachtel Zigaretten gibst.
Ja.
Er macht die eine Kippe aus, gibt ihr die leere Schachtel. Und ich weiß nicht, was die Dinge bedeuten, die passieren. Und sie sagt, die ist ja leer. Und dann kommt dramatische Musik.
Ja, das war ein Gag. Das war ja so eine Art Sketch. Das war, glaube ich, so der Witz der Szene.
Okay, aber erstmal Egon.
Ja.
Keine Ahnung, ob er Egon heißt. Es ist mir auch wirklich richtig egal.
Ja.
Jetzt plötzlich will er sich gegen sie aufbegehren oder was, nach 40 Jahren Ehe.
Das hat er, glaube ich, immer mal wieder zwischendurch.
Ja, aber und dann? Wozu brauche ich denn diese Szene? Weil die gab es schon dreimal, es ist nie was passiert, end of story.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen eine Vorbereitung ist auf die spätere Klingen-Geschichte, die wir dann noch kurz erzählt kriegen, mit Grise.
Meinst du, er verbietet ihr das oder was?
Nee, aber es ist so, glaube ich, so also ein bisschen darauf hinleiten, dass selbst ihr eigener Mann weiß, dass die böse ist und dass sie eine evil Frau ist und so. Und dadurch wird dann die Fallhöhe größer zu der Szene, in der sie dann gleich plötzlich so ganz weich wird.
Ja, nein, die Fallhöhe wird aber einfach unrealistischer. Also ich habe das überhaupt, ich habe das, diese Szene überhaupt nicht verstanden dann später. Ist ja auch die nächste Folge, kommen wir dazu.
Ja. Aber ich glaube, es sollte so, also ich glaube, es sollte auch so ein bisschen witzig sein, das Schlitzohr Egon, dass ihr dann eine leere Schachtel gibt, weil sie sagt ja, drück die Zigarette aus und gib mir die Schachtel, dann mache ich das. Und dann gibt er ihr halt, die Schachtel ist halt gerade leer. Das ist ja witzig.
Jedenfalls die kleine Maike, die ja nicht krank ist, sondern nur so tut, beobachtet dann ihre Mutter, wie sie mit Herrn Nosek rumknutscht und ist super schockiert und findet Geld und ist super schockiert und rennt sofort zu ihrem Opa, Gottlieb, Wendehals. Der gerade beim Frühstück oder Kaffee oder was auch immer sitzt, der müsste ja Frühstück sein, mit Bertha und Berthas Mutter.
Lydia.
Ach. Und sie klingelt an der Tür oder klopft oder was auch immer. Und also, wenn da jetzt ältere Leute sitzen und frühstücken und ein quasi zukünftiges Familienmitglied, der, die Enkelin von dem Mann, der da jetzt auch mit am Frühstückstisch sitzt, klopft. Und dann, ich habe nicht verstanden, ob jetzt wirklich alle Menschen da in die Hölle kommen, weil Bertha lässt sie einfach nicht rein.
Ja, sie hat auch einen Schlafanzug an, dazu.
Und bitte, obwohl, also man lässt ja die Enkelin ungefragt rein.
Ja.
Die muss ja gar nichts wollen.
Ja.
Aber sie lässt sie erstens nicht rein und bittet sie zweitens, ob sie ihr Anliegen nicht später vorbringen kann. Man sei gerade in einem Gespräch. Seid ihr alle bekloppt oder was? Da frühstücken einfach drei alte Leute und die Enkelin kommt. Könnt ihr sie bitte einfach reinlassen?
Ja.
Und ich dachte, was ist das denn? Und dann ist sie so ganz empört, als die Kleine dann rein will. Und sogar er ist dann so, und das kann jetzt wirklich nicht eine halbe Stunde warten, die frühstücken fucking nochmal. Das fand ich so eine, alle sind immer so Wichser zu Maike.
Ja. Maike hat es nicht leicht, aber Gottlieb ist ja dann für sie da und hört ihr zu und geht mit ihr hoch und guckt sich das an und hört sich alles an, was Maike, weil Maike ja gesehen hat, wie Henny mit Nosek geknutscht hat und so und von Nosek die Kohle bekommen hat. Und das erzählt sie Gottlieb alles, dann zeigt sie ihm auch die Kohle und dann sagt sie, ja, Mama, komm, wir müssen uns verstecken. Und Gottlieb sagt dann, nee, Henny, wir müssen es jetzt, we gotta face it. Wir müssen jetzt mit Mama darüber reden. Wir müssen mit Henny darüber reden. Das ist ja, Henny ist ja Gottliebs Tochter. Und dann kommt Henny nach Hause, hat so getan. Das ist irgendwie komisch, was sie da macht. Ich check's nicht so richtig, weil sie irgendwie.
Sie hat Brötchen geholt.
Achso, ja, genau. Da hat sie Brötchen. Vorher war das, wo sie irgendwas macht, wo ich nicht gecheckt habe, was. Und Gottlieb steht da und steht in der Küche hinter der Tür, während sie reinkommt. Und kommt dann hervor. Henny erschreckt sich und dann sagt er: Was ist das hier mit der Kohle? Wir müssen reden.
Genau. Und es geht ja, also wir können ja die Szene auch mal einfach zu Ende erzählen. Ja. Die beiden sitzen dann, also es ist auch eine relativ lange Szene dann später, die sitzen dann zusammen im Wohnzimmer und er will sozusagen, dass sie sich rechtfertigt was und quasi ihr Leben in den Griff kriegt, weil sie hat sich jetzt 30.000 Mark geliehen,
ja.
Und damit auf ihrem...
Jetzt kommt natürlich der also Höhle der Löwen mäßig das Geschäft des Jahres.
Ja, sie will auf dem was, irgendeinem Feld, auf dem Apfelfeld, auf der Zwetschgenwiese von Gottlieb, will sie Mineralwasserbohrungen durchführen lassen. So. Erstmal ist es eine interessante Idee, dass quasi das, worum es hier alles geht, also wir haben hier im Prinzip eine J.R. Ewing-Situation, ja, mit Mineralwasser. Ja. Es geht hier ums ganz große Geld, um Bohrungen, aber auf der Zwetschgenwiese und nach Mineralwasser. Ja. So, damit, also das findet er schon scheiße, weil er so ein bisschen nicht knusper findet, wo sie das Geld her hat, aber er hat ihr erlaubt zu bohren, will ihr nur das Geld nicht geben, weil er das Geld für seine Reise braucht. Jetzt hat sie das Geld, aber er findet nicht gut, wo es her hat, und er findet natürlich am wenigsten gut, dass sie eine Affäre hat.
Ja.
Sie gibt es dann auch zu,
ja,
und erklärt, was an dem tollen Tennisspieler alles so toll ist. Vor allen Dingen ist es, sie sagt übrigens 6 Adjektive, die alles gleiche bedeuten. Und dann sagt sie, vor allen Dingen ist er so aufregend und der begegnet so vielen tollen Menschen und so.
Ja.
Und Franz ist so langweilig und bla bla bla.
Er kennt Politiker, er kennt Sportler, ja, er kennt Musiker, er alle, kennt Künstler.
Er kriegt Tickets für die Oper. Hör auf. Na,
Rigoletto.
Ah, Rigoletto. Ja. Ist doch die Nummer 3 beim Italiener.
Ohne anzustehen, er kriegt sie sogar hinterhergeworfen.
Ja, auch wenn er nicht hin will. Ja. Also sie ist sehr beeindruckt von den kulturellen Leistungen eines Tennisspielers. Ich übrigens auch mittlerweile. Und sie will sich von Papa auch nichts sagen lassen. Und er, am Ende fragt er sie einfach, was willst du denn?
Ja.
Und dann zählt sie so auf, was sie will.
Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Henny's Money Dreams, die sie in dieser Folge alle offenbart, sind der absolute Hammer, weil,
also sie will ihre...
Es gibt ja bescheidene Menschen,
ja,
und es gibt unbescheidene Menschen.
Und ich finde es ja auch übrigens, ne, es gibt ja immer wieder, wenn du viel Geld hättest, was würdest du machen?
Ja.
Ist ja eine Frage, die stellt man
absolut
sich. Und dann sagen ja die Leute oft so Sachen wie, ich würde mir ein Haus kaufen oder eine Weltreise machen oder so. Henny sagt, erstens, sie will Klamotten in Mailand kaufen.
Ja.
Sie will ihren Schmuck in Paris kaufen.
Ja.
Sie will Stammgast am Broadway
Premieren
in New York sein.
Ja.
Und sie will ein Haus am Comer See.
Ja.
Und dann noch irgendwas, habe ich vergessen. Und,
dann sagt sie bei diesem Haus, wenn Gottlieb sie dann besuchen kommt, kriegt er den ganzen Flügel für sich.
Ach ja, genau.
Den Gästeflügel.
Ja.
Ja.
Und dann noch eine Yacht. Und also,
ja,
sie zählt so ein paar Sachen auf, wo wir von einem Bill Gates-Level an Wohlhaben sprechen, um das alles so,
ja,
zu haben, wie sie das aufgezählt hat.
Ja.
Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir alle falsch gewickelt sind und nicht wussten, dass Mineralwasser die neuen Diamanten sind. Ich glaube, es gibt auch Blutmineralwasser,
ja,
was irgendwie auf Zwetschgenwiesen von, also das ist, also das fand ich sowas von.
Das ist so eine richtige Katalogsehnsehnsucht, die sie hat. So eine richtige,
ja, aber
kleine
auch, so eine,
Leute,
auch so eine völlige Unrealistik, also so, dass man auch merkt, auch nehmen wir mal an, diese Mineralwassersache ist jetzt ein richtiges Ding.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie reich man daran werden kann, von,
ja,
vor allen Dingen von einer Wiese.
Ja.
Und seit wann Mineralwasser auch gebohrt wird und nicht einfach aus dem Felsen kommt, da schreibt ihr mir jetzt bestimmt, dass es auch Bohrmineralwasser gibt.
Da gibt es auch Bohrmineralwasser.
Okay. Aber wie reich kann man denn da wirklich werden, Leute? Kann man sich all diese Dinge dann leisten?
Reich wird ja erstmal die Bohrfirma, die 30.000,
ja,
Mark für,
oder,
die Bohrung,
und dann
kriegt.
Vielleicht kriegt ihr auch ein mini bisschen was, die Firma, die dann das Mineralwasser tatsächlich abfüllt und verkauft. Und ich weiß nicht, ob Henny dann in goldenen Zwetschgen ausgezahlt wird oder wie diese Geschichte weitergeht. Niemand weiß genaues. Aber das, was sie vorhat, erscheint mir relativ unrealistisch.
In Bezug auf Mineralwasserquellen, das glaube ich auch.
Was parallel dazu passiert, ist, dass das Gesicht von ihrem Vater immer weiter runterfällt und man sieht die Lebens- und Erziehungsenttäuschung eines Mannes,
ja,
der seine Tochter nicht wiedererkennt.
Ja.
Er weiß einfach nicht mehr, wer sie ist. Er dachte, er kannte sie, aber er kennt sie nicht. Ja. Und dann steht er auf und geht.
Ja. Das war einzig richtig, was er in dem Moment noch tun kann. Es ist wirklich, also diese, ich check auch nicht, wie eine Realschullehrerin, also ich meine, Henny ist ja, hat ja immer den Kopf ein bisschen so in the clouds, aber diese, also diese völlig, völlig an den Haaren herbeigezogenen Fantastereien, die sie da irgendwie aufzählt, das check ich nicht. Das finde ich echt super seltsam, dass sie da so out of control ist.
Naja, und Franz ist halt langweilig und bla bla bla.
Ja, ja.
Und um da gleich bei zu bleiben, später kommt Franz nach Hause.
Ja.
Und
ist das noch in der Folge?
Ist das noch in der Folge? Ist das nicht?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, das ist
okay,
Folge.
Sorry, dann nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen so die Story, dass quasi der Vater die Tochter nicht mehr versteht. Apropos Vater versteht sein Kind nicht mehr, das haben wir auch bei Dressler, der ja im Flur von Elisabeth, also von Pilzkopf, erzählt
Topfkopf.
Bekommt. Topfkopf. Von.
Aber wie sie das auch schon wieder macht.
Naja, diese dreamy
Dein
Voice, die
Sohn
sie dann immer hat.
Dein Sohn hat mich angerufen.
Ja, vielleicht solltest du dich mal melden.
Und wie sie es dann so macht und ihn dabei nicht anguckt und so lächelt, als hätte sie jetzt so ein mega Ass im Ärmel. Aber sie ist einfach nur mittlerweile nur so eine Oberpsychopathin, wo ich immer Angst hätte, dass sie nachts mit einem Messer über mir steht.
Ja, das hat gewisse manische Züge.
Gewisse?
Ganz
subtiles Spiel
sie
auch.
Sie soll natürlich auch irre rüberkommen, aber es ist auch irgendwie grotesk auf eine gewisse Art und Weise. Und Dressler geht dann in die Praxis und dann steht plötzlich sein Sohn wieder vor ihm. Hat sich mittlerweile einen Lockenkopf wachsen lassen. Und wir kennen den ja aus einer der ersten Folgen, wo er quasi immer so als Konkurrenz zu Carsten positioniert wurde.
Und auch als der bessere Student
genau.
Und so.
Und der steht jetzt bei Dressler im Büro und sagt, du, das ich.
Das war ja auch der Grund, warum Dressler und Topfkopf sich gestritten haben, weil sie dachte, dass er seinem eigenen Sohn einen Vorteil verschafft und deswegen ihr Sohn nicht weiterkommt.
Genau. Und jetzt steht er bei mir in der Praxis und sagt, Fatih, ich habe gestern hingeschmissen, dass ich.
Zum wiederholten Mal.
Ich pack das nicht. Anatomie ist für mich der absolute Graus. Ich will das nicht mehr machen. Was kann ich tun? Und Dressler rastet volle Kanne aus.
Und schmeißt ihn raus.
Und brüllt, raus hier, raus hier, raus hier. Und das ist dann der Cliffhanger der Folge. Dass man den Meltdown von Dressler, sieht man echt selten, dass er so schreit. Ist völlig out of control.
Ist auch immer nur mit seinem Sohn.
Ja.
Ich finde auch, dass er da ein bisschen zu sehr festhält an seiner Idee, was sein Sohn werden soll.
Ja. Aber ich finde auch, dass sein Sohn ganz schönes Anspruchsdenken
hat. Der ist auch komisch, aber er versucht ja ihm schon seit Wochen und Monaten klarzumachen, dass er dieses Studium nicht weiterführen will. Ich glaube, wenn Dressler mal zum Beispiel gefragt hätte, was willst du denn stattdessen machen und ihn da unterstützen würde, dann wäre die Situation vielleicht auch
wahrscheinlich,
nicht so.
Ja, das stimmt.
Weil Kinder lashen ja nur so out, weil sie ja einfach auch nur geliebt werden wollen.
Dann ist die Folge vorbei. Was wir jetzt vergessen haben und nicht groß erzählt haben, ist, es gibt auch noch eine Szene in dieser Folge, wo.
Featuring alles Liebe zum Neuanfang,
ja.
Dein Siggi.
Ja. Siggi entschuldigt sich bei Elfi.
Da sind wir ja bei dieser etwas darkeren Sache, die in der letzten Folge besprochen wurde, wo
genau.
Auch einige von euch uns geschrieben haben,
ja.
Wo es ja um diesen Missbrauch zu Hause geht und um diese Missbrauchsbeziehung, die die beiden führen.
Und das finde ich ganz interessant, weil wir hassen die sind ätzend, Siggi spielt auch Kacke und so, aber sei es wie es ist, ich finde es ganz interessant, dass sie es tatsächlich machen, dass sie den Spin so weiterdrehen, wie man das so kennt, also wie oft so abusive Beziehungen laufen, dass dann dass der Mann sich so mit Engelszungen entschuldigt und sagt irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, was da mit mir los ist. Ich sehe dann einfach rot.
Ja,
und
ja, und er sagt zum Beispiel auch, es tut mir auch sehr weh, wenn ich dich
genau.
schlage.
Also so richtig klassische Dinge, wo sich bei einem ja so alles zusammenzieht, aber so diese klassischen Ausreden und Sachen, die dann so sagen, wie man das immer so kennt. Und Elfi reagiert so schon leicht ablehnend, aber trotzdem auch so ein bisschen so, ach, ich hab ihn, aber eigentlich mag ich ihn ja doch auch und so.
Ja, er fragt dann auch, hast du mich noch lieb? Und dann reagiert sie zwar nicht, aber wir sehen ja schon, dass sie ein bisschen, ich meine, der Beweis, dass sie quasi ja ihn noch lieb hat, ist ja, dass sie überhaupt noch da ist.
Naja, Genau, und sie sagt dann auch so, ja, wieso kann ich denn nicht arbeiten gehen? Und er sagt so, ja, das soll doch eine Frau nicht. Und sagt sie, aber wir haben doch dann mehr Geld, das ist doch cool. Und da ist er auch so, ja, na klar, cool ist es schon. Also das kapiert er dann schon auch und so. Und das finde ich ganz interessant, dass die Geschichte der beiden so weitererzählt wird. Also eigentlich könnte man sagen, dass das auch eine Anmeldung ist, weil da muss ja jetzt noch mal was Krasses passieren.
Mhm. Das kann ja nicht so auslaufen jetzt. Nee. Ich meine, das ist ja quasi immer das Damoklesschwert, was über uns schwebt, ist das, du Sigi und Elfi ja nie erlebt hast. Das heißt, ewig können die ja nicht mehr da sein.
Das stimmt. Die müssen nach dem ersten Jahr auf jeden Fall weg sein.
Und mit Damoklesschwert meine ich mega Freude am Horizont.
Wir kommen dann zur zweiten Folge. Die hat einen etwas längeren Titel, nämlich Das Hochzeitskleid.
Oh, da hatte ich schon direkt keinen Bock mehr.
Und so unspektakulär wie der Titel ist auch ein bisschen die Folge, muss man ehrlich gesagt
sagen. Und auch das Hochzeitskleid.
Und auch das, naja, wobei da wird noch drüber zu sprechen sein, wenn wir beide jetzt gleich in die detaillierte Fashion-Analyse gehen. Aber vorher noch, was passiert noch in der Folge? Am Anfang sieht man den Sohn von Dressler, der irgendwie so Junkie-mäßig vor der Tür im Auto wartet und so alles beobachtet und dann ins Haus geht, wenn er glaubt, dass keiner mehr da ist, weil er noch einen Schlüssel hat.
Mit brennender Kippe.
Stimmt, er geht mit brennender Kippe
ins Haus.
Er
macht die auch vorher im Auto an und nestelt dann ganz aufgeregt die ganze Zeit mit der brennenden Kippe. Damit will man uns, glaube ich, sagen, guck mal, was das für ein Drogi ist.
Ja, und dass er so ein bisschen nervös ist.
Ja, und so, dass der raucht, der muss jetzt immer rauchen, weil er so ein Drogi ist. Und aber er schleicht sich in die Praxis seines Vaters mit brennender Zigarette. Wow. Und klaut irgendein teures Bild.
Ja, irgendein Bild, wo er sagt,
und springt dann schnell ins Auto, das ist mindestens 2000 Mark wert.
Genau, zu irgendeiner Frau, die wir noch nicht kennen. Dann gibt es die große Kiosk-Story, weil ja Gottlieb, wenn er jetzt auf Schiffsreise mit Bertha geht, den Kiosk irgendwie halten will oder muss, aber nicht weiß, soll ich ihn zulassen, soll ich jemand anders reingehen lassen, soll ich ihn verkaufen?
Ich finde auch gut, dass er die ganze Zeit irgendwas sortiert und macht und die zwei Frauen putzen, weil das ist halt keine Männersache.
Der wird jetzt gerade erstmal aufs Schließen vorbereitet, der Kiosk, die Frau Benasch, ich weiß immer nicht, wie sie mit Vornamen heißt, und Bertha sind bei ihm und dann sagt Frau Benasch, ja, ich habe eine Idee, was sie machen können, und sagt er, was denn? Und dann sagt sie, ja, kann ich nicht sagen, ich habe versprochen, ich sag's nicht, ich schreibe es ihnen auf den Zettel.
Sie hat einen Schwur geleistet.
Ja.
Und zwar hat sie den Schwur geleistet, dass sie dieser alten Schachtel nie was Gutes tun wird. Ja.
Und tut sie aber doch, indem sie dann auf einen Zettel einen Namen schreibt von einer Person, von der sie glaubt, dass sie geeignet sei, diesen Kiosk zu führen in Gottliebs Abwesenheit. Das ist so ein bisschen so, ja, ach, ich finde, diese ganze Kiosk-Geschichte ist so, die ist auch so uninteressant. Mein Gott, da macht den halt irgendwer, warum?
Ja, und dann vor allen Dingen auch so, also wir können die auch weitererzählen. Naja. Also es ist dann, er geht dann zu Else Kling und bietet ihr quasi an, dass sie den Kiosk führen kann, solange er mit dem Boot unterwegs ist.
Ja.
Und er weiß halt noch nicht 6 Monate, 9 Monate, er weiß es nicht genau. Und sie ist gerührt.
Ja.
Und ich verwirrt, genervt.
Sie sagt auch, ich weiß gar nicht, wie das geht mit dem Lotto und Toto und so. Jetzt habe ich wienerisch gesprochen, obwohl sie ja Bayern ist, aber es ist für Außenstehende, die rutschen dann, wenn sie Bayern sprechen wollen oder münchnerisch manchmal ins Wienerische ab. Tut mir leid an beide Bevölkerungsgruppen. Bisschen mehr tut es mir für die Wiener leid, die hier zu Unrecht mit Elbe-Klings-Schlamm beworfen wurden. Naja, es ist insofern ein bisschen komisch, weil es eine der ganz wenigen Folgen ist, ich glaube in der kompletten Historie der Lindenstraße, in der man Else Kling gerührt sieht. Und es gibt schon einen Grund, warum diese Figur das so selten ist, weil wenn sie das nämlich spielt, hat man das Gefühl, die bricht sich gleich das Gesicht. Also es ist so, es scheint ihr so gegen das Naturell zu gehen, demütig zu sein oder gerührt zu spielen, dass ihr das wahnsinnig schwer fällt.
Ich finde auch dieses, nie jemand irgendwie, es nimmt mich ja niemand mehr ernst, alle denken, ich bin nur Putzen und Tratsch.
Ja.
Und ich dachte die ganze Zeit, willst du mich verarschen?
Ja. Ja, ja, es wird da plötzlich so eine klingische Deepness, als wenn die auch so reflektiert wäre, dass sie so sagt, so, alle denken immer nur, ich würde putzen,
und
dabei
vor allen
will ich
Tänzerin
sein.
Als würde, ja. Und vor allen Dingen, aber jetzt sieht endlich jemand, was ich wirklich kann, ein Kiosk betreiben. Und auch so, als hätte sie es nicht in der Hand, dass alle sie für ihren Klatsch und Tratsch verurteilen.
Na, genau.
Also sie ist doch genau, wie sie sein will. Und deswegen fand ich diese Szene so verwirrend.
Ja, es soll so eine Ambivalenz gezeigt werden.
Ja, also ich hätte so verstanden, wenn sie so ein bisschen grummelig so irgendwie sagt, ja, wegen mir, dann mache ich das halt. Ja. Aber glauben Sie nicht, dass Sie da nicht ohne irgendwie Geld rauskommen oder so. Und dann freut sie sich halt heimlich. Aber so, dass sie da jetzt so Tränen in den Augen kriegt und dass wir dann, weil das würde jetzt nur Sinn machen, wenn sie ab jetzt netter wäre.
Naja.
Und ja, ich gehe davon aus, dass sie das nicht ist.
Nee, das soll ja so eine komische klingische Ambivalenz gezeigt werden, aber das funktioniert hinten und vorne nicht, weil das gar nicht in dieser Figur angelegt ist und das kann man auch nicht behaupten, weil es wirklich keinen Sinn macht. Also nicht, wenn es psychologisch Sinn machen sollte, dann müsste sie halt höchstgradig schizophren sein, um so unterschiedlich darauf zu reagieren oder das so unterschiedlich zu lesen. Das ist irgendwie, das macht wirklich gar keinen Sinn. Ich werde jetzt richtig sauer, je mehr ich drüber nachdenke. Das, was uns da vorgesetzt wird, Maria, was da aus unseren Gebühren mit unseren Gefühlen gemacht wurde, ist der blanke Hohn in dieser Folge.
Mein Freund hasst die Lindenstraße.
Nee, dein Freund hasst Folge 28 der
Lindenstraße. Die Folge fandst du doof?
Naja, ich fand sie halt ein bisschen, es ist irgendwie keine, ja, ich fand sie, glaube ich, doof. Ich fand sie doof, weil es A, wie gesagt, eben so eine Zwischenfolge ist und B, irgendwie alle darin irgendwie doof sind. Ich finde alle in dieser Folge nerven. Also diese Klingsache, überhaupt, dass diese Kiosk-Geschichte so breit getreten wird, nervt schon. Dann auch diese Dressler-Story, dann geht es ja um den Sohn und er klaut das Bild und dann sagt er irgendwie so, ja, mein Vater hat nie dafür gesorgt, dass ich was anderes mache und so. Also der Vater ist so verantwortlich und dann kommt er mal wieder nach Hause und dann sagt der Vater, ach, du hast noch einen Schlüssel? Her damit. Dann nimmt Dressler ihm den Schlüssel ab, was ja auch assi ist. Und irgendwie und fühlt sich dann auch noch so ganz so, ja, jetzt hab ich den Schlüssel, jetzt kommst du wieder an.
Du wolltest doch erwachsen sein, jetzt musst du auf eigenen Beinen stehen.
Genau, also das ist irgendwie so, das weiß ich auch nicht.
Und der Sohn bricht dann vor ihm zusammen, Vater, ich brauche deine Hilfe.
Ja.
Und dann reagiert er nicht drauf, wo ich auch so denke, ich verstehe, dass er streng sein will, aber er ist ja auch ein Vater.
Ja. Und dann kommt auch noch Franz, der irgendwie zu Henny sagt, so jetzt erzähl mir doch mal, was ist. Und Henny irgendwie so, wie, was denn und so. Und Franz sagt, jetzt sag mal, bummst du jeden Tag mit dem? Und sie sagt, stell mir doch nicht solche Fragen. Und
genau so ist die Stimmung die ganze Zeit. Ja. Und dann zwischendurch lächelt er so und sagt, hast du gesehen, dass sie abgenommen hat?
Das fand ich aber sehr niedlich.
Und sie sagt dann, Kompliment.
Ja, das fand ich aber sehr niedlich von ihm. Weil er noch nicht bereit ist, Henny loszulassen. Und
deswegen, ja, gibt es richtig Mühe.
Da gibt es richtig Mühe und dann später im Bett.
Weil was er eigentlich das größte Mühe geben für mich ist, und das habe ich jetzt erst in der Folge verstanden, ist, dass er das die ganze Zeit wusste,
ja,
aber sie quasi in Ruhe lässt und gar keinen Streit anfängt, damit sie für sich rausfindet, was sie will.
Ja.
Und welcher Partner macht das denn? Also wie sehr muss man denn, also weil wenn normalerweise, wenn man rausfindet, dass man betrogen wird,
na,
macht man doch sofort ein Fass auf.
Naja. Aber das finde ich auch, ich finde das, und er ist jetzt an dem Punkt, wo er sagt, ich kämpfe jetzt um Henny.
Ich fände es übrigens auch völlig gerechtfertigt, wenn er von Anfang an gesagt hätte, nee.
Ah, ja. Ja, aber es gab ja diese ganzen Folgen, wo man immer gesehen hat, dass sie spät nach Hause kam und er noch heimlich wach war und dann.
Ah, stimmt, wie so ein Psycho im Dunkeln
und dann
lag.
So, und genau, und dann da irgendwie so on purpose schnarcht. Und jetzt hat er halt die Faxen dicke und jetzt denkt er so, jetzt fronte ich sie und dann sagt das zu ihr und dann gibt es eben dieses Gespräch. Und dann später in der Folge sieht man auch noch, wie sie irgendwie im Bett sind und Franz ihr so eine Goldkette gekauft hat.
Naja, sie sagt, sind die echt? Also waren irgendwie Steine drin, so eine Steinchenkette.
Diamantenstollkette, Goldkette. Und er hängt die so Handy um abends im Bett und sagt so, hier für dich. Und so, und sie, was hast du für mich gekauft? Und er so, naja, dann kaufe ich mir eben kein neues Auto. Was ich ganz geil fand.
Die hat doch ein Vermögen gekostet. Ja.
Und dann, und er, also. Und
wir wissen ja mittlerweile, was Handy denkt, was Vermögen sind.
Genau, und er geht ja extrem auf Handy ein, indem er ihr irgendwie schöne, teure, glitzernde Sachen schenkt. Also genau das,
was er
sagt.
Und er sagt sogar, er will sie nochmal heiraten, dass sie sich nochmal Ehegelübde geben, nochmal von Null starten und vergeben und vergessen und
genau.
So.
Also Franz hängt sich richtig ins Zeug, aber am Ende dieses Gesprächs sagt, und Henny ist ganz kurz, dass man denkt, so, also sie hat's gecheckt und dann ist sie aber am Ende wieder so, ach.
Ja, sie sagt dann auch, wenn ich nochmal heirate, dann bestimmt nicht dich.
Genau. Kauf dir lieber dein neues Auto.
Ja.
Und gibt ihm die Kette zurück und geht mit dem Bettzeug aus dem Zimmer. Also da läuft es auch nur halb so gut. Damit hat die Folge auch aufgehört, aber es gibt ja noch die große Story in dieser Folge, die nämlich auch super bescheuert ist. Bertha kommt in die WG und sagt, ich wollte mal fragen, was in meinem Kleid ist, weil soll ja jetzt fertig sein. Und dann geht ein super seltsames Gehubbel und Gefummel los.
Also erstmal fängt die Szene damit an, dass Gabi das Kleid anhat und sie alle in der Küche sitzen.
Ja.
Und Blond Robert Smith sie schminkt. Und der Freund von Blond Robert Smith, Gabi Blum, in die Haare steckt.
Der Sepianist.
Was macht er denn jetzt?
Man muss auch mal dazu sagen, dass Blond Robert Smith sich mittlerweile für ein Hairdo entschieden hat.
Ich habe es auch nicht, meine Augen haben es nicht verstanden. Wirklich. Genauso ist es. Meine Augen haben es nicht verstanden. Hat sie sich alles abrasiert und so einzelne Strähnen stehen lassen? Ich, oder hat sie die so komisch... So, deine Augen haben es auch nicht verstanden.
Naja, sie hat quasi so Strähneninseln auf dem Kopf.
Ja, jetzt. Aber so sind die anderen weggeklemmt. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt macht. Also ich kann es mir nur erklären, indem man alles wegrasiert,
na, das ist ein bisschen
eine Woche stehen lässt und die einzelnen Strähnen lang lässt und die aber an den Spitzen blondiert.
Ich glaube, es ist... Also ich habe das Gefühl, sie hat mit frisch gewaschenen Haaren einen Handstand gemacht und dann die Haare, die so runterhingen, durch ein Nudelsieb und dann alles Übrige abrasiert.
Stimmt.
So sieht das irgendwie aus.
Auch eine sehr gute Theorie. Ja. Ich glaube, auch unsere Theorien sind verbindbar. Und damit meine ich kombinierbar.
Ja, ihre verbindlichen Theorien heute präsentiert von Paar Lorenz Bokelberg.
Bokelenz.
Also frisurmäßig ist da wieder
on point.
Hell breaks loose. Die Frage ist, ob Benny das noch scharf findet. Aber die Beimers sind ja nicht da.
Ja, eben.
Die feinen Herrschaften. Ja. Sind die in Urlaub gefahren irgendwann vor kurzem?
Na, offensichtlich.
Sind die nicht in der Folge in Urlaub gefahren? Naja, egal.
Keine Ahnung.
Sei es drum.
Dann wären sie jetzt aber auch seit 4 Wochen weg.
Das stimmt.
Und wie willst du denn das leisten? Bei gerade 2000 Mark übrig jeden Monat. Immer noch eine meiner absoluten Lieblingsreden und ich weiß auch von vielen von euch, dass wir da alle sehr gleich denken.
An euch da draußen im Orbit, im digitalen Raum, im digitalen Zuhörraum.
Domian und ich werden jetzt hier den Rest der Folge noch irgendwie rumkriegen. Ja, und dann kommt Bertha und tut so ein bisschen so, als würde sie am Mordschauplatz ihrer Mutter sich umgucken. Also Benno bittet sie, kurz in der Küche zu warten, während die anderen das Kleid holen. Sie ist sofort skeptisch. Und dann guckt sie sich in der Küche um. Die Küche ist unaufgeräumt, ist halt eine WG-Küche. Aber sie tut einfach wirklich so, als wäre sie bei Kannibalen zu Hause. Das Licht würde flackern und sie wüsste nicht, ob sie jetzt die Nächste ist.
Ja, so Saw-mäßig.
Ja, sie setzt ihn auf einen Stuhl und springt sofort wieder auf. Und dann sieht sie irgendwann, dünn, dünn, dünn. Die Nähmaschine.
Die Küche ist aber selbst für die Verhältnisse dieser WG tatsächlich sehr unaufgeräumt. Ja. Man sieht, dass so hinten am Herd so Ketchup runtertropft und alles ist so ein bisschen so sehr inszeniert, unordentlich.
Ja. Und dann kommt halt keiner und bringt ihr das Kleid und Bertha denkt mittlerweile, das Kleid wurde mit verkocht und verköstigt.
Na,
und wird irgendwann so super psycho, sagt mir endlich, was mit meinem Kleid ist, und fest in den Honig.
Hat auch schon das Gefühl, dass eine kleine Soßenpalette auf dem Kleid mittlerweile stattfindet. Und
aber sie spielt es wirklich so unfassbar beschissen, dass man die ganze Zeit denkt, Leute, kommt doch mal runter. Jetzt kommt doch mal alle bitte runter. Du sitzt in einer dreckigen WG-Küche. Du sitzt nicht auf deiner toten Mutter. Dein Kleid, darauf wartest du jetzt mit uns zusammen seit 1,5 Minuten und nicht seit 4 Wochen. Du heiratest auch erst in einer Woche. Sollte dein Kleid also erst in einer halben Stunde bei dir eintreffen, wäre es auch nicht so schlimm. Dann gehen irgendwelche super passiv-aggressiven Stundenlohnverhandlungen los.
Ja, dann kommt Benno und dann wird es super weird. Also es ist wirklich, also man muss sagen, das Acting von Bertha in dieser Szene ist gar nicht on point. Es ist sozusagen far away from point. Other dimensions than point. Und Sie spielt da irgendwie Faust, glaube ich, Faust 2, einmal komplett durch, während es eigentlich darum geht, dass sie auf ihr Kleid warten soll. Und dann kommt Benno und dann sagt er zu ihr irgendwie so, ja, sie wissen schon, das kostet 35 Mark die Stunde. Und sie weiß, 35 Mark, aber wie viele?
Nee, sie ist dann auch gleich so empört, sie ist ja gleich sauer. Ist das nicht etwas zu teuer?
Und sagt er, na, das ist noch billig, das ist der Stundenlohn. Und dann überschlägt er so, wie viele Stunden Gabi gearbeitet hat, naja, hier zu Hause irgendwie.
Nee, das kommt noch nicht.
Nee?
Nee, weil das ist ja dann erst später, wenn Gabi auch mit im Raum ist.
Echt?
Ja, weil sie dann sagt, Benno, wie viel habe ich gearbeitet? Und er sagt, naja, so hier zu Hause bestimmt 10, mehr nee, als 10, nee, dann sagt sie 14.
Nein, das stimmt nicht. Nee, doch, das, nein, doch, das stimmt doch, nicht. Nein, doch, pass auf, doch, ich sag's dir. Doch. Nee, pass auf, ich sag's dir. Weil er überschlägt es nämlich dann und dann sagt er, aber Gabi macht ihnen sicher eine Pauschale.
Ja, aber er hat noch gar keine Stundenanzahl gesagt. Die sagt er erst später, wenn Gabi mit in der Küche ist.
Ach so, ja. Okay, ja. Aber jetzt sagt er auf jeden Fall die 35 Mark und er sagt irgendwie 35 Mark pro Stunde und dann sagt sie, was? Und so, er so, ja, das ist natürlich, Arbeit kostet ja auch und dann sagt er ja, ja, wie gesagt, Habe ich den Faden verloren?
Ja, dass Gabi ihr eine Pauschale macht. Genau. So, sie ist ganz schockiert. Sie ist mittlerweile, sie denkt, das Kleid ist voller Ketchup, kaputt gegangen, Honig drauf. Sie muss 12.000 Euro zahlen. Ja. Sie ist völlig fertig, kurz davor, sie umzubringen, die Hochzeit abzublasen, alles.
Und es ist jetzt, wir erzählen das jetzt kurz, als wäre das eine Szene, aber das geht ewig lang, dieses Gespräch
zwischen Benno
und Bertha.
Und dann kommt Gabi irgendwann rein und dann ist Gabi auch so cocky und setzt sich zu Benno, der dann auch eine Zeitung aufmacht, um zu suggerieren, mich interessiert das hier alles gar nicht. Dann sagt sie, wie viele Stunden habe ich gewohnt? Also, na, irgendwie mehr als 10. Na, sagen wir mal 14. 14 hier zu Hause. Dann musste ich es noch mit in die Firma nehmen, bla 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 bla. Und kommt dann auf 680 Mark. Bertha ist mittlerweile völlig außer sich.
Sie sagt ja auch mittlerweile, also Gabi sagt ja auch, es sind übrigens 40 Mark Stundenlohn.
Genau. Ach, Benno hat ja keine Ahnung. Es sind 40 Mark. So, und irgendwie sind dann alle so, Benno lächelt dann noch so, keine Ahnung. Und dann gehen die irgendwie raus und ziehen sie dann an oder was?
Ja, die sagen, dann wollen sie es nicht mal anprobieren. Ja, also sie sagt, sie schluckt diese Kröte, dass das wohl jetzt 680 Mark kostet.
Genau, und dann sieht sie es an. Und dann kommt später, weil das geht jetzt die ganze Folge immer so hin und her, aber das sind da, alles andere haben wir auch schon erzählt. Eben. Und dann kommt Meister Eder.
Gottlieb.
Und muss dann auch erstmal draußen warten.
Das sieht gar nicht aus wie Meister Eder. Das ist der unpassendste Spitzname, den du jemals in der Lindenstraße vergeben hast.
Ja, es gibt Weihnachtsmann und Meister Eder. Das sind die beiden alten Männertypen, die ich kenne.
Das ist so eine richtige Schnapsnase, ist der doch.
Er kommt dann später da an und Blond Robert Smith hält ihn im Flur auf.
Das macht sie wirklich sehr geschickt.
So, und er ist sofort genauso skeptisch wie Bertha. Was ist hier los? Hier stimmt irgendwas nicht. Habt ihr Honig auf Bertha gekleckert? So, und Blond Robert Smith aber so aufgeregt und ist wirklich aufgeregt, alle sind wahnsinnig emotional. Ich denke, ihr interessiert euch sonst allen Scheißdreck füreinander. Ja. Und jetzt tun wir hier plötzlich so, als wären wir in der 7. Staffel von Modern Family.
Weißt
oder
du
was?
Warum? Weißt du, warum plötzlich alle so emotional sind in der WG?
Ja, wegen Blond Robert Smiths neuer Frisur.
Ne, ja, auch. Und weil Phil Segers nicht da ist. Phil Segers ist das Böse, der saugt die gute Energie. Aber jetzt, wo er nicht da ist, kann die gute Energie sich in Ruhe verbreiten.
Ja.
End of theory.
Ich habe gerade getrunken, Entschuldigung, ich konnte nicht mit dem richtigen Timing reagieren.
Das Kleid
hätte
an
diesen Satz gern zu Ende gebracht, aber offensichtlich gibt es da kein Interesse für.
Sie ziehen Bertha das Kleid an und dann kommt Gottlieb und sagt, ja, wir wollen es ihm zeigen und so, oh ja, bereiten dich noch vor. Blond Robert Smith, halt mal Gottlieb auf. Und sie ist dann mit dem im Flur und sagt, ja, sie können da noch nicht reingehen, weil das geht noch nicht. Komm, wir setzen uns hier hin. Dann haben sie so eine Couch im Flur stehen, wo so ein paar Zeitungen drauf liegen und sie räumt dann super umständlich 5 Zeitungen weg, als wäre das jetzt so, oh Moment, oh, ich muss die noch so in der Luft so jonglieren, oh, 5 Zeitschriften auf einmal halten, ist ja so wahnsinnig schwer. So, jetzt habe ich den Platz freigeräumt. In einer sehr aufwendigen Aktion.
Wir wissen nicht, was die Frisur mit dem Gleichgewichtssinn macht.
Ja, das stimmt. Jetzt können wir uns hier hinsetzen und dann setzt sich neben ihn und glotzt ihn die ganze Zeit an, so als würde sie ein Kompliment für ihre Frisur erwarten oder so. Auf jeden Fall irgendetwas Seltsames geht in Blond Robert Smith's vor. Während sie einfach nur, sie könnte auch zu dem sagen, nee, warten Sie kurz, wir zeigen es Ihnen gleich, wir wollen es nur richtig anziehen, es soll was Besonderes. Das hätte sie ja von Anfang an sagen können.
Jede einzelne Szene in der Lindenstraße könnten wir erklären, wie sie eigentlich im normalen Leben stattfinden müsste. Jede einzelne. Weil da nichts wie im normalen Leben stattfindet. Das ist das verdrogteste Puppentheater, was es gibt auf der Welt. Könnt ihr mich zitieren?
Ja.
Ihr könnt mich jetzt damit zitieren, Leute.
Hast du jetzt die Leute gebeten, dich zu zitieren? Oder?
Leute, bitte
könnt ihr mich
zitieren? Mich damit. So macht man das doch, oder?
Ja, klar. Okay. Bitte zitieren Sie mich.
Habt ihr eigentlich alle schon das Schlimmste gehört? Ihr seid ja mit diesem Podcast, auch extrem nah dran an Nils und meiner Beziehung. Ja.
Leute, jetzt kommt die Hammer-Info. Jetzt kommt die beste Info des Tages. Diese Info wird euch als regelmäßige meine Freundin Hassi Lindenstraße-Zuhörer den Tag so krass versüßen und euch so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wie es schon lange keine Neuigkeit mehr getan hat. Soll ich sagen? Möchtest du es sagen?
Ich wollte sagen, dass dein Verlobungsring zerbrochen ist, hab mittlerweile aber das Gefühl, dass du was komplett anderes erzählen willst und hab keine Ahnung was.
Ach so, ach, du wolltest das wirklich erzählen?
Ja.
Entschuldigung, ich wollte was ganz anderes erzählen.
Ja, hatte ich auch gerade das Gefühl, ab so vor einer halben Stunde. Und ich bin jetzt einfach auch gespannt, was jetzt kommt.
Okay, pass auf, liebe
Weil
Leute.
Das war vielleicht eine etwas zu große Einführung für das, was ich gerade erzählt habe.
Liebe Leute, passt auf, Hammer. Maria, die wir alle lieben Ich wahrscheinlich ein bisschen mehr als ihr, aber das ist auch völlig okay. Hat ja übermorgen Geburtstag. Das ist das 9. August. 9.8. ist der Geburtstag von Maria Lorenz. Wisst ihr, was ich neulich herausgefunden habe, wer ebenfalls am 9.8. Geburtstag hat? Hier ist die Auflösung. Trommelwirbel. Marie-Louise Marjan, better known as Mutter Helga Beimer. Maria hat am gleichen Tag Geburtstag wie Mutter Beimer. Ist das nicht ein ganz wundervoller...
Aber als so viele Leute spielen damit, ist es doch gar nicht so ungewöhnlich, dass ich an einem
Klar,
Geburtstag...
Da spielen 365 Leute mit, da ist jeder Tag im Jahr abgedeckt.
Ich finde schon. Also zumindest kommt es mir so vor. Ja, wir sind letztens durchgegangen, wir alles an dem Tag Geburtstag hatten. Das war natürlich sehr lustig.
Ist das nicht eine wundervolle Fügung des Schicksals, dass Maria am gleichen Tag Geburtstag hat wie Mutter Beimer? Das erwärmt mein Herz so dermaßen. Da habe ich eine ganz große Freude dran.
Mein Herz ist mittlerweile nur noch ein kleines Stück Kohle in der Größe eines 1-Cent-Stücks. Deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt.
Aber aus Kohle werden Diamanten gemacht.
Aber was sagt es über uns aus, dass ich erzählen wollte, dass dein Verlobungsring zerbrochen ist? Ich fand es super gut, wie du das angekündigt hast und hatte irgendwann das Gefühl, glaube ich, wir gehen hier nicht auf die gleiche Story zu.
Ja, ich weiß gar nicht, sind Goldschmiede unter euch? Was ist hier? Wieso ist dieser Ring zerbrochen?
Ich finde es richtig doof.
Ich arbeite viel mit den Händen. Damit ja. Kannst du dich auch
Aber du hast halt mal so abgenommen, deswegen haben wir den kleiner gemacht und ich glaube, dass da an der Sollbruchstelle.
Wir werden es nie erfahren. Aber so viel dazu.
Könnten es aber relativ einfach machen.
Liebe Leute, ihr könnt am Freitag alle Maria und Mutter Beimer gratulieren. Ist das nicht schön am gleichen Tag? Ihr könnt auch beiden gleichzeitig zusammen gratulieren irgendwie.
Mutter Beimer, also, oder die Schauspielerin völlig verwirrt, warum sie den ganzen Tag zusammen mit mir gratuliert wird. Hat die einen Twitter?
Bestimmt. Hat die einen Twitter?
Oh Gott, ich hasse alles an der Lindenstraße so sehr.
So, so viel nur an kleinen, wunderbaren Side-Stories aus dem Maria und Nils-Universum. Kommen wir zurück ins Lindenstraßen-Universum, denn es muss ja noch aufgelöst werden, was war denn da los in dieser WG mit diesem Preis für das Kleid? Wird Gottlieb für immer auf dem Flur mit Blonde Robert Smith sitzen bleiben oder darf er irgendwann auch mal in die Küche, um das Kleid zu sehen? Spoiler Alert! Blonde Robert Smith holt ein paar Tücher aus ihrem Zimmer. Das sieht auch kurz, habe ich gedacht, wieso holt sie denn jetzt ihre Dreckswäsche?
Ja, also, geht auch in die Küche. Sehr verwirrend.
Dann kommt Gabi raus, Blonde Robert Smith geht rein, Gabi kommt raus. Gabi sagt, ja, Gottlieb, wir haben das Kleid jetzt angezogen, wir wollten dir das gebührend präsentieren und jetzt können wir es dir zeigen. Und dann geht die Küchentür auf und die Küche ist komplett dunkel und Gottlieb steht in der Tür und guckt.
Und zwar gute 2 bis 4 Stunden zu lang.
Fragt sich, was ist hier los? Ja. Und dann ruft Benno, ja, da bist du, ne? Da guckst du, ne? Oder irgendwie sowas. Also ausgerechnet Benno sagt dann auch noch was zu ihm, ansonsten keiner. Und dann geht das Licht an, beziehungsweise die ganze WG hat sich in eine Seite der Küche bewegt.
Gedrückt.
Und alle Lampen, die sie haben,
alle Stehlampen und alle so Tischlampen, genau. Also kleine Lampen, genau. So wie Spots.
Genau, die haben sie so ausgerichtet auf Bertha und die machen sie alle gleichzeitig an. Und wir sehen Berthas Rücken. Und
Bertha sitzt mit dem Rücken zur Tür,
ja.
Und hat also die Küche ist so eingerichtet, geschmückt, wie ich es maximal 3-jährigen Kindern durchgehen lassen würde.
Stimmt, mit so Tüchern. Das ja. War das, was Blonde Robert Smith geholt
ja,
hat.
Ja, und die Tücher, das sind aber einfach so irgendwelche komischen, wirklich so alle unterschiedlichen Tücher,
ja.
Die dann so an Stuhlenden geknotet sind, als würden ganz kleine Kinder ein Kasperletheater für die Eltern vorbereiten, wo man sich dann so drüber freut, weil es sind halt unsere Kinder und wir wollen nicht vom Jugendamt einkassiert werden und deswegen tun wir jetzt mal so, als wir das gut finden, aber diese 5 bis 6 erwachsenen Menschen finden, dass man so die Küche schmücken muss.
Ich hatte ein leichtes Cirque du Soleil-Gefühl.
Ja. Da hat sich nämlich meine Ehre und mein Nachmittag und meine halbe Lebenszeit von der Decke runtergeseilt und
Deine
ist auf dem
Ehre?
Boden. Ja, dass ich den Quatsch hier gucken muss. Und dann steht Bertha auf, dreht sich um,
ja.
Ist erstens, also sie ist die most underwhelming Braut, die sich jemals umgedreht hat.
Naja, ist schon der lange Schleier, schon aufwendigen Schleier.
Sie hat einen aufwendigen Schleier.
Ja.
Okay. Das sagt euch alles über dieses Kleid und ihr Styling, was ihr wissen müsst. Das sind jetzt den aufwendigen Schleier.
Das Kleid hat so Puffärmel, glaube ich.
Das Kleid hat auch so einen Puffoberkörper, als wäre da noch Platz für ein Stillkind.
Stillkind?
Stillkind.
Achso, Stillkind. Ein Puffoberkörper klingt auch komisch bei einem Kleid.
Das ist halt so ein, wie ein Radiogesicht gibt es halt Puffoberkörper.
Ja, sie hat, also es ist ein ganz komisches Kleid.
Es also sie ist auch vor nicht vorteilhaft geschminkt, ihre Haare sehen super komisch aus, das Kleid ist ganz unförmig geformt.
Ist auch ganz plain white, also ist auch so nicht...
Ja, das macht ja nichts.
Nichts mit transparent oder so. Ja, aber wo ich ins Stutzen gekommen bin, als ich das gesehen habe, diese gepufften Ärmel und so weiter und so fort, es ist ja nur enger gemacht worden, ist ja sonst nichts verändert worden. Das soll das Hochzeitskleid ihrer Mutter, also das soll das Kleid, ein Kleid gewesen sein, das vor 50 Jahren jemand zu einer Hochzeit getragen hat, 1930 oder so. Das vermag ich kaum zu glauben. Dafür scheint
weißt du, warum ich das glaube?
Warum?
Weil ihr kennt doch alle bestimmt den Film mit Sandra Bullock und Ryan Reynolds, wo sie seine Chefin ist und ihn zwingt, eine Zeit lang so zu tun, als wäre ihr Verlobter, damit sie als Kanadierin weiter in New York arbeiten kann. So eine Rom-Com.
Also ich kenn's nicht.
Und also sie ist ganz schrecklich zu ihm. Er ist irgendwie, arbeitet für sie ist irgendwie Chefin von einem Verlag in New York. Mhm. Und er arbeitet für sie und er ist, glaube ich, ihr Assistent oder so und sie macht ihn total fertig. Und dann kommt aber irgendwie so das Einwohnermeldeamt und sagt, sie sind Kanadierin und ihre Arbeitsdings läuft aus. Sie müssen entweder heiraten oder das Land verlassen. Und dann tut sie so, als wäre sie verlobt mit Ryan Reynolds, weil der gerade vor der Tür stand. Mhm. Und dann zwingt er sie, damit er mitspielt, zwingt er sie ein Wochenende mit zu ihr mit zu ihm aufs Land zu kommen, zu einer langweiligen Familienfeier. Ja. Natürlich verlieben sie sich, weil sie tun dann auch da, als wären sie verlobt. Mhm. Und natürlich verlieben sie sich und weil die ganze Familie das glaubt, dass das wirklich ist, bietet die Oma ihr das alte Familienhochzeitskleid an. Und es hat genau diese Form. Und das muss auch ungefähr aus den 30ern gewesen sein. Mhm. Ist genau die gleiche Form. Ich dachte kurz, das ist mir heute aufgefallen, es scheint in der Zeit eine Sache, also genau diese Form, dass okay. Es oben alles so puffig ist, so ganz komisch unförmig.
Ja, verstehe. Mir schien das so modern, mir schien das so 80er modern zu sein.
Nee, es war irgendwie, scheint das eine Sache gewesen
zu sein. Okay, dann nehme ich meine Fashion-Kritik zurück am Hochzeitskleid und sage, naja. Wem es gefällt. Aber sie wird uns natürlich inszeniert als, wow, was für eine Braut. Sie hat so einen komischen Blumenkranz auf dem Kopf. Und es sieht, also...
Sie ist auch nicht vorteilhaft geschminkt. Sie sieht irgendwie so total, sie sieht plötzlich so ganz grob aus.
Ja, sie sieht auch aus wie so eine römische Kriegsgöttin.
Ja, nicht gut.
Also sieht auch so ein bisschen nach Toga aus, dieses Kleid, muss man sagen.
Ja, und ihre Haare sind so ganz streng gescheitelt in der Mitte und dann gehen die so ganz glatt runter und ab einem bestimmten Punkt fangen sie an, ganz lockig zu werden. Also es ist nicht... Wir tun uns hier alle keinen Gefallen.
Nee. Außer Gottlieb
ist verzaubert,
Herz
weil
in
er
den Augen hat.
In den 30ern Jugendlicher war, ist das halt genau sein Style.
Und dann sagt er, Mensch, das war schön und so. Und dann sagt sie, ja, das hat ein bisschen gekostet, das Umnähen. Also es kostet 680 Mark. Und Gottlieb sagt dann, du, das ist ja wirklich alles wert, was die Welt hergibt. Und dann sagt Gabi, ja, hier haben wir auch die Rechnung für sie. Und dann gibt sie die Gottlieb. Und dann machen Gottlieb und Berthe die Rechnung auf und gucken und sagen, was? Hier steht ja Betrag dankend erhalten. Was? Wir haben doch noch gar nicht gezahlt. Und Gabi ganz weinend.
Ja, Gabi weint aber so, wie jemand in Hotshots weinen würde. Dem so die ganze Zeit übertrieben viel Flüssigkeit aus den Augen schießt.
Gabi weint, sagt, ja, wir finden, das ist unser Hochzeitsgeschenk für euch beide. Und das ist doch sehr rührend. Da sind alle sehr gerührt. Und Blonde Robert Smith guckt dabei übrigens sehr, sehr komisch.
Blonde Robert Smith findet die Situation extrem unangenehm und sie überlegt sich, wo sie den nächsten Schuss herkriegt, weil sie über die Situation hinwegkommt.
Sie guckt die ganze Zeit Gabi an, so, hä?
Nee, aus.
So guckt sie währenddessen die ganze Zeit Gabi an.
Ja.
Wer bist du? Wo bin ich hier?
Ja, als wäre sie aufgewacht, hallo? Ja.
Aber ja, das ist schon sehr niedlich von der Weg. Ich fand's süß von ihnen. Ich fand nur tatsächlich diese Rampe, die sie gebaut haben, also der Bertha jetzt so richtig schön Angst machen die ganze Zeit. Ja, das kostet. Nee, das kostet noch mehr und so. Das fand ich so, was ist denn das für ein Gag? Also wie lange kann man den denn durchziehen?
Ja, vor allen Dingen.
Das fand ich ein bisschen hart.
Ja, es ist auch einfach nicht okay.
Liebe Maria, wir haben zwei, sagen wir mal eher mittelmäßige Folgen der Lindenstraße heute mal wieder gucken dürfen. Kommen wir zum allfolglichen Fazit. Ich habe schon gesehen, mittlerweile gibt es immer öfter Twitterer, die sagen, du tust ihnen leid, sie wollen das nicht länger hinnehmen, dieses Mobbing der Maria L., das hier in diesen Podcast-Sonderfolgen betrieben wird, dass du hier irgendwie gegen dein Naturell arbeiten und podcasten musst, dass du hier wirklich gezwungen wirst, Saw-ähnliche Folter zu durchleben, indem du dir diese Serie angucken musst. Aber es gibt hier ja einen therapeutischen Nutzen und vielleicht auch einen therapeutischen Effekt. Denn am Ende dieses Podcasts soll ja stehen, dass du dich in diese Serie ebenso verliebt hast, wie ich das in diese Serie getan habe. Und deswegen natürlich an dieser Stelle muss die Frage wieder gestellt werden. Wir wissen alle nicht, wir können dir alle nicht hinter die Stirn gucken, Maria. Wir können dir alle nicht hinter die Stirn gucken. Es steht dir nicht auf die Stirn geschrieben, wie du denkst, wie du fühlst, was dich gerade bewegt im Inneren, sondern wir müssen dich das fragen. Deswegen frage ich an dieser Stelle sehr gerne und from the bottom of my heart, liebe Maria, hast du die Lindenstraße immer noch oder haben diese zwei mittelmäßigen Folgen, die wir heute sehen durften, dafür gesorgt, dass du die Serie jetzt genauso aus vollem Herzen liebst, wie ich das tue?
Lass mich dir eine Gegenfrage stellen. Wie sehr liebst du mich?
Über alles. Noch mehr als die Lindenstraße.
Dann lass mich dazu sagen, ich wäre extrem froh, wirklich sehr froh, aus ganzem Herzen glücklich nahezu, wenn diese zwei Folgen mittelmäßig gewesen wären. Habe bis jetzt keine mittelmäßige Folge gesehen, nur hart beschissene. Die beiden wieder keine Ausnahme. Mit freundlichen Grüßen, ihre Maria Lorenz.
Es gab auch zuletzt schon mal eine Folge, wo du zugegeben hast, ja, die war gar nicht so...
Nee.
Na, ich meine schon.
Nee, es gab eine Szene, die ich okay fand.
Okay.
Keine Folge. Liebe Leute, schön, dass ihr da wart.
Finde ich auch.
Ich bin ganz offen zu euch. Keine Ahnung, was nächste Woche passiert.
Das stimmt.
Ich bin nicht da. Jetzt hat vergessen zu planen.
Ja, ich bin.
Und wir haben bis jetzt keine Folge auf Lager. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich bin in Orlando und werde mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, während ich nach außen so tun werde, als würde ich wahnsinnig viel arbeiten. Was macht ihr so?
Es ist Nils allein zu Hause. Das wird die nächsten zwei Folgen oder so von WMAF werden Nils allein zu Hause Folgen sein. Ich bin selber auch sehr gespannt, was passieren wird.
Nils hat überlegt, ob er Uke überreden kann zu kommen. Na. Oder quatsch doch vielleicht meinen Bruder mal, der redet auch wahnsinnig gern.
Ich habe überlegt, ob ich nochmal Aurel frage.
Oh,
der hat gerade eine neue Serie. Der hat gerade eine neue Serie auf Instagram gestartet. Vielleicht hat er auch nochmal Lust vorbeizukommen.
Klar.
Also ich frage einfach mal ein paar Leute.
Macht euch hier eine schöne Zeit.
Schön wäre, wenn du uns einfach Nachrichten dann schicken könntest,
ja,
damit ich auch weiß, dass es dir gut geht und damit unsere Hörer auch wissen, dass es dir gut geht.
Also ich möchte vor allen Dingen ganz kurz erstmal klarstellen, dass auch wenn das nicht sein müsste, hätten wir beide Kontakt.
Ja, aber ich denke an unsere Hörer.
Ja, ich auch. Verstehst ununterbrochen.
Du? Ja, eben.
Ich bin nach wie schweißüberströmt aufgewacht und habe an nichts anderes gedacht.
Was ich habe euch so gedacht, dass du schweißüberströmt.
Übrigens wollte ich, ja, ist gut jetzt. Ich wollte mich übrigens
ja
mal
gut jetzt
total bedanken bei den Hörern, die so mit mir fühlen und sich empathisch zeigen und auf meine Freundin Hassi Lindenstraße verzichten würden, damit es mir besser geht. Vielen Dank. Ich bin allerdings, glaube ich, noch eine Weile in dieser Hölle gefangen, die sich Beziehung nennt.
Nicht, dass sie dich da jetzt auch rausholen wollen.
Nein, ich will hier bleiben. Hm. Ich bezahle den hohen Preis des Lindenstraßenguckens.
Das ist wirklich ein hoher Preis. Aber ich habe auch mit dir die letzte Folge Game of Thrones geguckt.
Die letzte Folge.
Ja.
Ja.
Eine Folge Game of Thrones dauert ja so lang wie 5 Staffeln Lindenstraße.
Mach. Bevor Witze-Klaus hier wieder richtig durch die Decke geht, würde ich sagen, dass wir uns verabschieden. Und irgendwas werdet ihr hier nächste Woche hören.
Du bist Gag-Uschi, oder?
Nee, ich bin einfach lustig. Und du bist Witze-Klaus.
Okay, liebe Freunde, wenn ihr uns etwas mitzuteilen habt, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter, dem Kurznachrichtendienst. Eigentlich war es ja mal ein Microblogging-Service. Ist es nicht immer noch ein Microblogging-Service oder ist es ein Kurznachrichtendienst? Wer weiß das so genau? Wer will da die Grenze ziehen? Wenn ihr uns
niemand hier im Raum gerade, Nils.
Wenn ihr uns da erreichen wollt, dann könnt ihr das unter @WeMuff war weg.
While WeMuff schon weg war.
Habe ich jetzt WeMuff gesagt, ja, oder? Nein, gar doch nicht. Okay, also @WeMuff war weg.
Weil WeMuff schon weg war.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an die nun folgende E-Mail-Adresse.
WeMuff@poolartists.de.
Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Wenn hier sturmfrei ist bei WeMuff, da wird richtig, da geht hier richtig der Punk ab, sag ich euch. 20 Gäste werden hier durchgeschleust, einer nach dem anderen, jeder darf einen Satz sagen, Wiedersehen, tschüss. Und deswegen, oh Gott, wie komme ich aus der Sache wieder raus, Maria?
Warte, ich helfe dir. Klapp.
Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.